Gerade in der Corona-Zeit, China stellt eine wichtige Rolle dar als Profit-Provider in der Zeit, wo Krise ist. Und in China generiert Automotive-Hersteller aus Deutschland viel Profit.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Guten Nachmittag nach China. Heute übertragen wir das China-Webinar aus Deutschland wieder und willkommen zur Talkshow Xiaolong Hu. Heute haben wir das Thema die Allianz von Produktionstechnik, Deutschland und China im Fokus. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr Moderator. Und wir haben heute fünf Gäste, die ich gerne Ihnen vorstelle. Zuerst Herr Professor Lachmeier. Und ich darf das sagen, in Anführungsstrich hat Herr Professor Lachmeier am wenigsten mit China zu tun unter den Experten. Und in seiner Industriekarriere vor der Lehre hat er bereits in Automotive-Zulieferbranche und Leistungselektronikbranche mit chinesischen Kunden und Partnern zu tun. Und das Modell der chinesische Hochgeschwindigkeitszuglokomotive, was in seiner Wohnzimmer bzw. Homeoffice steht, bestätigt seine Erfahrung in Kooperation im Bereich Technologie mit China. Heute leitet er das Institut für Produktentwicklung und Gerätebau der Leibniz-Universität Hannover und startet uns eine Kooperation mit einer chinesischen Firma Rheuma, was wir später auch darauf eingehen. Danke für Ihre Zeit, Herr Professor Lachmeier. Und als nächstes möchte ich gerne Francis Krämer vorstellen. Francis ist einer der bekanntesten Personen in der deutsch-chinesischen Community. Mit seinem Podcast China Flexpad hilft er China-Anfänger und auch China-Erfahrene über das Arbeiten in China und zu informieren und sowie Karriereplanung in China zu gestalten. Als VP International der Juli Automation bzw. Julie Automation, das ist ein chinesisches Familienunternehmen und leitete er das Geschäft international für die Firma und auf dem Weg nach Europa und bildet eine optimale Brücke für die Juli nach Europa für den Markteintritt. Danke, Francis, für deine Zeit. Du bist heute, glaube ich, auch auf Messe. Danke, dass du da eine Lücke gefunden hast für uns. Als nächstes möchte ich gerne Herrn Dr. Georg Lauteritz vorstellen. Georg ist Projektdirektor Trends und Innovation bei der Hannover Impuls GmbH, die Wirtschaftsförderung für die Stadt und Region Hannover. Und in seiner Aufgabe bewertete er da Investitionsprojekte, wie beispielsweise, wenn Juli Automation auch Interesse hat, aus Sicht der Stadt und der Region Hannover und hilft bei der einer schnellen Umsetzung und Etablierung, zum Beispiel Vermittlung von Kooperationen mit Firmen oder auch mit der Forschung. Danke, Georg, dass du heute dabei bist. Mein nächster Gast möchte ich gerne vorstellen. Ich bin so heiß dabei, euch vorzustellen, habe gar nicht mehr die einzelne Seite gezeigt. Entschuldigung dafür. Und die Reihenfolge nochmal, Professor Lachmeier, danke für deine Zeit, für Ihre Zeit. Und Francis, und danke auch für deine Zeit. Und sorry, dass ich euch nicht den Vorstellungsrahmen entsprechend gemacht habe und vorgestellt habe. Und auch an dich, Georg, dass du da bist, freue mich auch sehr. Und jetzt endlich Adrian an der Reihe. Und Adrian leitet das Projekt, welches bereits erfolgreich von Georg umgesetzt hat und ist nämlich die Investition von der Firma, chinesische Firma Rheuma. Das ist ein Produzent von Röntgen-CT-Anlage. Und Was mich auch freut, ist, dass Adrian, das ist der heutige Geschäftsführer von Rheuma in Deutschland, hat Hannover Impuls auch im Rahmen von China Webinar kennengelernt. Insofern freue ich mich auch sehr, dass wir da einen Beitrag leisten konnten in der Matching von den beiden Partnern. Und Adrian hat nach seinem Studium in Selbstständigkeit China-Beratungsprojekte durchgeführt und seinen Chinesischkurs hat er mit weiterer China-Aufenthalt weiter ausgebaut und seine Kooperation mit der Firma Rheumatech hat schnell für beide Seiten gefruchtet und heute arbeitet er als Geschäftsführer in Deutschland. Und ich frage mich manchmal, ob die Namensgebung der Ries auch die Motivation ist, dass er heute der Reisesser in China ist für die Firma Rheuma. Und mein letzter Gast, beziehungsweise ich möchte die Frau vorstellen, Beatrix Kai. Bei Beatrix weiß ich nicht so ganz sicher, ob sie länger in China gelebt hat oder ich. Und sie hat auf jeden Fall sehr lange in China gearbeitet und gelebt. Stationen Shanghai, Beijing, Changchun, überall, sogar auch, wo ich nicht war. Und sie hat überwiegend im Automotive-Bereich oder ausschließlich im Automotive-Bereich gearbeitet, lange Jahre in OEM-Unternehmen gearbeitet, von VW zu Jaguar Land Rover und aber später auch zu Dienstleistungsbereich gewechselt im Bereich Automotive. Zum Beispiel zuletzt war sie in China als Automotive-Lead Greater China von Accenture Interactive tätig. Heute ist sie zurückgekehrt nach Deutschland. Sie arbeitet als Direktor für Business Development und China bei CAR. CAR steht für Center Automotive Research. Und danke, Beatrix, dass du heute Zeit hast. Ich weiß, dass du später noch ein Fernsehinterview hast. Danke, dass du da die Lücke für uns gefunden hast. Insofern, ich bedanke mich nochmal herzlich bei allen Experten und Expertinnen. So, bevor wir die erste Frage an die Experten stellen, erstmal lenke ich unsere Aufmerksamkeit auf die Nachricht. Wir sehen, BYD und weitere chinesische Automotive-Hersteller wollen in Europa hier, auf der Zeitungsartikel kann man sehen, relativ frisch noch, in Europa Produktion aufbauen. Und wir hören ja auch die Nachricht, dass Europa möchte auch hohe Zollen an chinesische Elektroautos stellen. Meine erste Frage geht an Beatrix. Du hattest in der jüngsten Zeit die große Veranstaltung Car Symposium organisiert und geleitet. Und was war auf der Veranstaltung, glaube ich, in Bochum war das, die meist diskutierte und vorgestellte Themen in Bezug auf China?
Nun, insbesondere auf der einen Seite natürlich sehr in Bezug auf juristische Fragen, denn chinesische Unternehmen, die nach Europa kommen, sehen sich natürlich einer komplett anderen juristischen Landschaft gegenüber, nicht nur kulturell, sondern auch juristisch. Und das nicht in einem einheitlichen Raum. In den Guidelines ja, aber dann natürlich pro Land immer anders, auch was zum Beispiel es auf Sozialgesetzgebung, Versicherungen und so weiter alles angeht. Des Weiteren die andere Richtung, wie geht es denn nach China? Neue Standards, andere Vorstellungen, die Gesetzgebung für die automobile Produktion, nicht nur für die OEMs, sondern auch im Zuliefererbereich, hat sich seit 2020 geändert. Welche Möglichkeiten, Vorgaben gibt es hier in solchen Dingen? Das ist natürlich alles für beide Seiten viel Neuland, was zu diskutieren war. Standards, denn China ist auch technologisch nun ein Innovationsgeber. Und insofern auch die Diskussion, wie weit zum Beispiel Standards aus China heraus, Software-Standards, übernommen werden könnten, sollten, wollten. Also in diese Richtung doch sehr viel. Aber natürlich auch Hersteller. Ich sehe ja auch, was zum Beispiel Adrian oder Friends doch darlegen bezüglich der Hidden Champions auf beiden Seiten, muss man auch wirklich zugeben, die sehr viel das Geschäft tragen und ich denke mal auch teilweise tatsächlich zu versteckt sind, um darzulegen, wie wichtig beide eben für dieses Geschäft sind.
Ja, wunderbar. Und darüber wollen wir auch tatsächlich auch sprechen. Wir haben heute auch Gäste und auch Zuschauer dabei und ich möchte auch Sie gerne motivieren, bei passender Situation auch Ihre Fragen zu stellen. Wenn Sie das tun, bitte schreiben Sie das in Chat. Ich werde dann das durchlesen und für Sie dann einen Experten aussuchen oder Sie haben bestimmte Experten im Kopf, können Sie gerne auch mit angeben. Und noch mal das als Hintergrundinfo. Und gerne stelle ich nächste Frage an Francis. Und Francis, vorhin hat ja Beatrice gesprochen, Hidden Champion aus China. Und vielleicht seid ihr so eins. Kannst du mal vorstellen, was Judy Automation produziert und was ist dann eure Motivation, nach Europa zu kommen?
Ja, also wenn man sich die Supply Chain vorstellt im EV, dann gibt es das EV-Fahrzeug und es gibt den Motor für das EV. Also das heißt, das EV hat zwei wichtige Komponenten, die Batterie und der Motor. Der Motor besteht wiederum aus verschiedenen Teilen. Und wir bauen ganz komplexe und sehr große Assembly Lines, um diese Bestandteile des Motors zu produzieren. Solche Assembly Lines gibt es etwa 150 weltweit. Also es gibt 150 dieser Maschinen weltweit und wir haben über 30 gebaut. Das heißt, wir haben schon einen sehr starken Marktanteil, obwohl wir fast ausschließlich in China tätig sind. Und die Idee ist jetzt, wenn das so ist, also wenn wir in der Lage sind, die besten Maschinen in China zu bauen, dann müssten wir doch eigentlich in der Lage sein, solche Maschinen auch weltweit zu liefern. Ja, und das ist eben jetzt die große Herausforderung. Also theoretisch geht das natürlich, das haben wir vor. Praktisch ist aber jedes einzelne Projekt, was außerhalb von China passiert, unglaublich anstrengend. Und da ist es meine Aufgabe, mit meinem Team dafür zu sorgen, dass wir ein bisschen vorausdenken. Die Chinesen, die tendieren so, dass sie sehr groß träumen. Und wenn dann Probleme passieren, dann tun sie so, als hätte das eigentlich nicht passieren dürfen. Und so ein klassisches Risikomanagement, das versuche ich hier bei uns aufzubauen, wirklich darauf zu achten, mal alles von Anfang bis Ende durchzuplanen. So, das ist meine Aufgabe und das ist das, was wir weltweit tun. Also Assembly Lines für diese Industrie zu liefern, aus China in die Welt.
Also über die sagen wir Globalisierung bzw. Herausforderung beim Standortaufbau Deutschland und China Standort, das sprechen wir gleich noch. Aber ist immer sehr wichtig zu verstehen, die Gesamtsituation, was du sagst. Ihr habt quasi sehr hohe Marktanteil schon erreicht in diesem Segment. Meine Frage an Professor Lachmeier an dieser Stelle, ist die Motivation, Standort in China und in Europa zu haben, gleichzeitig jetzt in dem Fall Judy Automation jetzt in Europa Standort aufzubauen, ist es vergleichbar, wie damals deutsche Unternehmen nach China gegangen ist, um an beide Standorte präsent zu sein?
Ja, ich denke, dass wir Stand heute, und das ist ja gerade von Frau Keim auch schon gesagt worden, Technologien sowohl in China haben als auch in Deutschland, Europa haben. Und dass es eben in einem globalen Markt deshalb Sinn macht, darüber nachzudenken, wie man ausgehend von diesen Technologien sich positioniert. Und das muss natürlich jedes Mal wieder ausgehandelt werden. Also wo sind die Märkte, wo sind die Ressourcen? Und ich denke, dass es für chinesische Firmen sehr interessant ist, nach Deutschland oder Europa auch zu kommen mit Technologien und umgekehrt auch. Wobei es natürlich viele Möglichkeiten gibt, wie man das machen kann, von eigenem Engagement über Partnerschaften bis hin eben ja, vielleicht auch nur zu Teilen von Produktionen, die man irgendwo aufbaut. Und das muss dann im individuellen Fall natürlich irgendwie orchestriert werden, überlegt werden.
Dann lass uns noch mal von einem weiteren chinesischen Unternehmen erklären. Adrian, die Frage an dich. Du kannst uns vielleicht auch noch mal erklären, ihr seid nach Europa gekommen. Was produziert ihr? Was bietet ihr an? Und was ist eure Motivation, hier einen Standort jetzt aufzubauen, das du jetzt leitest?
Ja, Rheumatec ist Anlagenbauer, fertigt also nicht gesamte Fertigungsline Linien, wie das Jülich Automation macht. Das heißt, wir haben auch etwas größere Flexibilität, welche Geschäftsmodelle wir in Europa wählen. Wir haben eine Produktpalette, die von Laborgeräten, also manuelle Bedienung, über automatisierte Bedienung in Fertigungslinien geht. Und vor allem die automatisierten Lösungen sind etwas, die in Europa sehr begehrt sind. Dort die Anpassungsmöglichkeiten der Anpassungsbedarf der einzelnen Maschinen an die Produktionslinien sehr hoch ist. Unsere CT-Geräte sichern die Produktionssicherheit und Qualitätssicherheit für verschiedene Bauteile, unter anderem eben die Batterie, was momentan die größte Nachfrage erfährt. Wir sind aber auch bei anderen Automobilteilen vertreten, bei Gussteilen, Elektronikteilen und gehen momentan mit den bestehenden Kunden aus China, die es gibt, begleiten wir mit in den europäischen Markt, würde ich so darstellen wollen. Es gibt ja CATL und andere große Batteriebauer, unter anderem auch BYD, die jetzt in Europa Werke aufbauen. Und das sind unsere Bestandskunden aus China. Und daraus ergibt sich die Motivation in Europa.
Ja, wir reden jetzt schon über zwei chinesische Unternehmen. Frage an Georg, du leitest ja die Projekte, beziehungsweise du bewertest die Projekte aus der Standortsicht. Und in der Produktionstechnik hast du, glaube ich, ganz guten Überblick für die Investitionsprojekte. Aus welchen Ländern kommen eigentlich die meisten Anfragen, die jetzt auf deinem Tisch liegen? Und was ist dann ein Standortvorteil von Hannover in dem Fall?
Also die meisten Anfragen, die bei uns über den Tisch kommen, das sind tatsächlich aus Indien und aus China tatsächlich. Und aus der Türkei. Das sind so unsere drei historisch gewachsenen Hauptpartner, was das angeht, im Sinne von Ansiedlung auch von Kooperationsinteresse. Geht aber auch schon stärker in Richtung Skandinavien, weil es auch da, und wir sind heute ja doch relativ automotive-lastig unterwegs, aber es gibt natürlich auch noch andere Branchen, die wir damit adressieren. Wenn es beispielsweise um die Gesundheitswirtschaft geht, dann ist es auch innereuropäisch, dass es da zu starkem Interesse zur Kooperation kommt. Genau, und jetzt habe ich mich schon so weit reingeredet, der zweite Teil.
Ja, was ist der Standortvorteil für die Produktionstechnik?
Genau. Das Erste, was eigentlich irgendwie allen einfängt, weil es einfach das Aushängeschild von Hannover ist die Hannover Messe. Über die Hannover Messe kennen sehr, sehr viele, die aus der Industrie kommen, den Standort selbst schon, kennen auch viele Standortvertreter. Und gerade im Automotive-Bereich, den wir heute hier auch mit vertreten, haben wir eine sehr, sehr starke Zuliefererindustrie. Ne? Also mit Continental, wir haben Forvia hier, wir haben Clarios hier, wir haben noch ein paar kleinere Zulieferer, auch ZF ist mit an Bord, wir haben auch noch VWN. Also es ist ein relativ breites Metier hier. Wir sind aber auch auf der wissenschaftlichen Seite extrem gut ausgerüstet. Also mit der Leibniz-Universität und insbesondere dem Maschinenbau-Campus in Garbsen haben wir hier eine Expertise, die in Deutschland durchaus in den Top-Rängen unterwegs ist. Also wir haben natürlich auch noch die Aachener etc., aber wir müssen uns da auf jeden Fall nicht verstecken. Wir sind ja schon an der Speerspitze der Forschung hier in Deutschland. Und das bietet natürlich die Möglichkeit für extrem gute Kooperationsprojekte. Und das sieht man ja unter anderem auch bei Rheuma und dem IPEC, die ja hier heute beide vertreten sind, dass das auch sehr, sehr gut funktionieren kann.
Ja, nachdem wir diesen Trend, dass sowohl deutsche Unternehmen in der Vergangenheit, aber auch jetzt chinesische Unternehmen sehr gewillt ist, an beide Standorte Europa, jetzt eben speziell Deutschland und auch China präsent zu sein, gehen wir in die nächste Schiene, in die strategische Überlegungen. Und vorher machen wir einen kurzen Break.
Werbung. Hallo, mein Name ist Rainer Burkhardt, ich bin deutscher Rechtsanwalt, lebe und arbeite seit 27 Jahren in China. Mit meinem chinesischen Partner haben wir vor 11 Jahren die chinesische Rechtsanwaltskanzlei Burkhardt und Partner gegründet. Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand in allen unternehmensbezogenen Belangen in China.
Ist leider übersprungen und wir gehen jetzt weiter in die nächste Session. Wir haben vorhin diskutiert, es ist dann dieser Trend nach Europa zu kommen und bevor wir über die Strategie der chinesischen Unternehmen sprechen, vielleicht eine Frage an Beatrix hier. Wir wissen alle, dass der Umsatzanteil China für Automotive-Hersteller super wichtig ist. Und wir wissen auch in der Vergangenheit, gerade in der Corona-Zeit, China stellt eine wichtige Rolle dar als Profit-Provider in der Zeit, wo Krise ist. Und in China generiert Automotive-Hersteller aus Deutschland viel Profit. Was sind eigentlich außer Umsatz und Profit die Standortbedeutung für die deutschen Automotive-Firmen heute?
In China.
In China.
Gut, Profit, ich meine, das wird immer ganz gerne nach vorne gestellt. Wir sind alle in einer gewinnmaximierenden Gesellschaft tätig, Wirtschaft rekrutiert sich daraus und man darf nicht vergessen, dass natürlich auch die chinesischen Joint-Venture-Partner oder aber Partner, je nachdem, wie man hier zusammenarbeitet, auch exakt diese Profite dann eben auch gewonnen haben. Generell ist es natürlich auch, ja, weitere Produktionsvorteile zu bekommen beziehungsweise Ansätze, sich hier auszuweiten. Es gab ja dann auch ungefähr, ich würde mal sagen, so Anfang der 2000er den Trend zu sagen, na ja, wir bringen nicht immer nur die alten Fahrzeuge nach China, sondern auch die jüngeren, dass sie nicht 3, 4, 5 Jahre warten mussten, bis das Fahrzeug dann in, sagen wir mal, in Europa oder weltweit gelauncht war und dann erst nach China kam, sondern das Ganze dann zumindest, wie ich noch weiß, aus Volkswagen-Sicht gerade mal ein halbes Jahr später geschah. Also auch hier wirklich das aktuelle wirkliche Wahrnehmen, dass der chinesische Kunde, der chinesische Markt ein sehr wichtiger ist, ein Impulsgeber sein kann, um eben auch Produkte hier anders anzubringen. Auch zum Beispiel in der Entwicklung, in Forschung, generell für Zukunftsforschung, wurde natürlich dann auch ziemlich ab der 2000er Jahre China sehr, sehr stark in Betracht gezogen für zukünftige Produkte. Die Forschung wurde nicht nur auf den, sagen wir mal, europäischen und amerikanischen Raum, gerade was Jugend gerne möchte oder sich projiziert für die nächsten 20 Jahre, sondern eben auch gerade in China, weil man hier einen massiven Drang zu Zukunft, wie möchte ich mal leben, im Gegensatz zu dem, wie die Eltern vielleicht aufgewachsen sind oder man selbst. Also wie gesagt, auch tatsächlich als Ideengeber für Innovation. Insofern war das natürlich auch extrem wichtig, aber natürlich auch als Karrieresprung für viele der Mitarbeiter, auch mal, wage ich zu behaupten, ein anderes Bild zu bekommen, wie man eben auch woanders arbeitet. Denn das Arbeitsverhältnis in China ist nun mal doch ein anderes. Das Miteinander, das auch, was Francis mal vorher angedeutet hatte, dass man auch in China selbst als Manager sehr stark an den Ursprung des Wortes gehen muss, also wirklich mit der Hand mitarbeiten muss, mit dem Kopf nicht einfach nur delegiert, sondern die Ärmel hochkrempeln muss, eben auch mal einen anderen Arbeitsansatz zu bekommen, als man das vielleicht gewohnt ist und verwöhnt ist aus Europa heraus. Also in verschiedene Richtungen ist hier viel, viel mitgenommen worden.
Also nicht nur als Markt zu sehen, Profitgeber, sondern auch Ideengeber und für Mitarbeiter Möglichkeit, Karriere zu entwickeln, von anderer Seite die Welt so anzuschauen. Was bedeutet es für chinesische Unternehmen? Francis, du hast ja vorhin gesagt, ihr wollt den europäischen Markt auch erschließen. Warum könnt ihr nicht europäische Kunden einfach aus China heraus angehen? Müsst ihr unbedingt einen Vertriebsstandort in Deutschland bauen?
Ja, also das hat verschiedene Gründe. Also das fing grundsätzlich damit an, dass wir überlegt haben, wir brauchen eine Repräsentanz in Europa, damit europäische Kunden sich ein Bild machen können von Geely als Firma. Und da war die Überlegung, dass wir mit einem Partner zusammen Prototypen anbieten in Europa. Das Gleiche machen wir in China. Das ist quasi ein Service, der für kleines Geld gekauft werden kann, sagen wir mal 100.000 Euro im Vergleich zu mehreren Millionen für eine Maschine. Aber dafür hätten wir sehr viel Geld investieren müssen. Und ich habe dann mich immer dafür eingesetzt, die Kunden zu überzeugen, also meinen Chef zu überzeugen, das eben nicht zu tun, also nicht zu investieren in etwas, was man anschauen kann, was den Chinesen so wichtig ist, sondern eher zu sagen, was ist denn die wirkliche Sorge der europäischen Kunden? Die Sorge ist, sie kaufen eine Anlage aus China, der Chinese schickt ihnen diese Anlage und wenn da was schief geht, dann verhandelt man im Zweifel mit der chinesischen Regierung. So, Das heißt, wir müssen von Anfang an in Risikomanagement investieren. Von Anfang an sagen, was ist die Sorge des Kunden? Der Kunde hat Angst, dass er nachher niemand hat, mit dem er in der lokalen Sprache sprechen kann, der ihn versteht, der für ihn sorgt. Und das haben wir jetzt getan. Wenn wir das nicht getan hätten, dann hätten wir die letzten zwei Bestellungen nicht bekommen. Und das ist also wirklich einzig und allein darauf zurückzuführen, dass wir letztes Jahr beschlossen haben, eine Firma zu gründen in Ungarn und dass wir diese Strategie ganz aggressiv mit diesen beiden Kunden geteilt haben. Das heißt, wir werden das tun, wir haben da ein Team, wir bauen das weiter auf und wir lassen euch eben nicht im Stich. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte ohne diese Niederlassung in Ungarn.
Okay, das heißt, in Europa habt ihr den Standort aufgebaut, um den Kunden besser betreuen zu können, um besser überzeugen zu können, die Ängste nehmen zu können, um da die Bestellung zu geben. Und die Bestellung, ich behaupte mal, ist nur möglich, weil auch das Produkt technologisch und qualitativ in Ordnung ist. Deswegen auch an Georg, an dich als Technologieexperte. Das Projekt Rheumatec in Deutschland, wie war deine erste Bewertung aus der technischen Blickwinkel, als du dieses Investitionsprojekt kennengelernt hast?
Genau, bei Rheuma geht es ja um Tomographie, Computertomographie-Produkte, mit denen man tatsächlich die Bauteile entsprechend inspizieren kann, was natürlich extrem gut für alle Zulieferer etc. ist, um dann die Bauteile bewerten zu können, zu prüfen zu können. Und wenn man das sich einmal für die Region anschaut, das ist ja quasi unsere Expertise, gibt sie halt einfach so nicht. Ne? Also in diesem Ökosystem fehlt so ein Anbieter. Wenn man jetzt deutschlandweit schaut, findet man dann schon eher was. Also es gibt natürlich da Computertomographiehersteller. Das geht in unterschiedliche Richtungen. Das kann von Zeiss kommen. Es gibt aber auch andere Hersteller, die das dann auch für industrielle Prozesse durchaus mit anbieten. Das aber auch immer zu, ich sag mal, unterschiedlichen Konditionen und auch immer für unterschiedliche Anwendungen. Und da hat Rheuma gerade hier in Niedersachsen, und das ist ja auch schon ein Ökosystem an sich, was man sehr gut anzapfen kann, sehr, sehr gut die Chancen gehabt, überhaupt erstmal reinzukommen, da die entsprechenden Kunden zu finden. Und gleichzeitig ist mit der Technologie, und das sind wir ja auch mit optischen Technologien beispielsweise sehr gut vertreten, sehr viele Möglichkeiten da auch in Kooperation einzutreten und auch mit den ganzen Maschinenbauern, die hier vor Ort sind, da in die Prozessketten mit reinzukommen.
Also das ist ja natürlich gut zu wissen, dass du sagst, die Lösung, was Rheuma anbietet, stellt zumindest in Niedersachsen eine Lücke da und insofern für den Standort auch ein Vorteil ist, dass sie kommen. Auf anderer Seite weiß ich von Adrian im Vorgespräch, wenn man jetzt in die Supply Chain guckt, also die ganze Technologie-Landscape, was dann notwendig ist, um dieses Produkt zu bauen, ist auch relativ wichtig, dass man am Standort Deutschland ist, um auch an bestimmte Technologie ranzukommen oder enger zu kooperieren. Adrian, was ist eigentlich genau die Bedeutung für Rheuma in Europa, neben, dass ihr näher am Kunden seid, vielleicht auch neue Kunden gewinnen könnt, in Bezug auf Verfügbarkeit von Technologie und Zugang zu Technologie?
Ja, Shalom, das sagst du richtig. Das Herzstück einer CT oder einer Röntgenmaschine ist die Röntgenröhre. Und dort gibt es verschiedene Versionen von Röntgenröhren. Der Porsche der Röntgenröhren ist eine offene Röntgenröhre, sagen wir mal so, die man in höheren Wattzahlen bedienen kann als eine geschlossene Röntgenröhre, weil man die inneren Bauteile ersetzt und dann die Röhre erneut schließt und mit einem neuen Vakuum versieht. Und diese offene Röntgenröhre wurde für die industrielle Nutzung in Hannover erfunden. Die gab es davor nur in Forschungseinrichtungen. Und in Hannover wurde das industriell kommerzialisiert und entwickelt. Das heißt, bis vor 5 Jahren gab es ausschließlich Lieferanten aus Hannover mit dieser Technologie. Es haben sich dann langsam Schweizer und amerikanische Unternehmen und mittlerweile auch schwedische Unternehmen an dieser Technologie beteiligt, aus Hannover heraus. Also immer noch kommen, ich denke mal, so bis zu 80% der offenen Mikrofokusröhren aus Hannover. Das bedeutet, in China gibt es keinerlei solche Technologie. Das ist also einer der Technologiezweige, wo Deutschland erstmal noch in der Technologieführerschaft ist und China auch eine starke Abhängigkeit zu dieser Technologie hat. Wenn man jetzt natürlich die zerstörungsfreie Prüfung betrachtet in den ganzen Anwendungsfällen, dann ist das natürlich ein starkes Bestreben, auch von der chinesischen Wirtschaft dort Zugang zu diesen Technologien zu bekommen. Aroma hat als Firma seit mehreren Jahren bereits Röntgenröhren aus Hannover importiert. Deswegen ist es für uns auch sehr wichtig, an unseren Lieferanten näher dran zu sitzen, sage ich jetzt mal, mit unserem Standort in Hannover, dort engere Kooperationen eingehen zu können. Und das ist dann, denke ich, also die Zusammenarbeit mit Hannover Impuls und auch mit dem IPEC war natürlich hervorragend. Er hat uns sehr geholfen bei der Standortwahl, aber vor allem auch die Technologietiefe und das Angebot in Hannover waren ausschlaggebend für die Standortwahl für uns.
Ja, wunderbar. Das heißt, ihr braucht auch teilweise die Technologie aus Standort Hannover. Das ist ja wirklich ein Zufall, dass da wirklich die leitende Lieferantin, also die führende Lieferantin hier am Standort Hannover sitzen. Da höre ich aber so möglicherweise ein Risiko, ein Gefahr raus. Deswegen frage ich auch den Professor Lachmeier, ist es aus deutscher Sicht eine Gefahr oder ein Risiko, wenn chinesische Unternehmen wie Rheumatec jetzt mit Forschungsinstitutionen wie Universität Hannover, IPEC-Institut kooperiert oder enger mit Lieferanten von dieser Strahlquellbereich Firmen zu kooperieren und da auch besseren Zugang zu erhalten. Ist es aus Ihrer Sicht ein Gefahr für Deutschland beispielsweise?
Nein, aus meiner Sicht ist es keine Gefahr für Deutschland, es ist eigentlich eher eine Chance auch, die natürlich mit dem Risiko verbunden ist, dass man sehr motiviert Höchstleistung erbringen muss. Also die Chance liegt ja darin, dass ein größerer Markt da ist, dass Dinge stärker gehebelt werden können. Das Risiko oder die Herausforderung ist natürlich, dass diese Dinge dadurch auch sehr beschleunigt ablaufen. Wir sehen das, also Time to Market von der Idee bis zu einem Produkt, dass diese Zeiträume immer kürzer geworden sind in den letzten Dekaden, dass natürlich viele Aspekte hinsichtlich der regionalen Umsetzung dazugekommen sind. Also die Entwicklungsprozesse sind komplizierter geworden. Aber letztendlich ist es, um eine Innovation eben zu realisieren, eine große Chance. Und die Höchstleistung, die ich eben brauche, liegt natürlich sehr stark auch beim Personal. Also wie man halt die Köpfe, in denen diese Ideen gewachsen sind, in denen diese Technologien entwickelt worden sind, wie man die zusammenbringen kann und auch die Mitarbeiter eben auch motivieren kann, neben ihrer technischen Kompetenz eben auch international aktiv zu werden, sprachlich sich weiterzuentwickeln und eben auch sehr engagiert zu arbeiten. Das gilt aber für beide Seiten, ich denke aus meiner Sicht, für Deutschland oder deutsche Ingenieure, ebenso wie für die chinesischen Ingenieure.
Das ist natürlich gut zu hören, was Sie jetzt sagen. Wie können wir konkret vorstellen in dem Bereich, auch nochmal an Sie, Herr Professor Lachmeier, die Kooperation mit Firma Rheuma, wie sieht das konkret aus? Was haben Sie jetzt als Kooperationsprojekt aufgestellt?
Ja, das Kooperationsprojekt, oder momentan sieht das konkret so aus, dass also eine große Anlage der Firma Rheuma bei unserem Institut steht, an der wir sowohl technologisch arbeiten, als Forscher eben weiterentwickeln. Das sind diese Dimensionen, Strahlenquelle wurde angesprochen, aber bei so einem CT gibt es natürlich auch viele Aspekte rund um die Regelungstechnik, die Maschinensteuerung. Es gibt Aspekte, werden große Mengen Daten erzeugt, wie diese Daten analysiert und ausgewertet werden können. Das sind für uns also auch spannende Forschungsfelder oder Felder, wo wir unsere Forschungsergebnisse einbringen können. Zudem können wir aber auch Zugang eben für Kunden von Rheuma bieten, sodass die Anlage hier vor Ort sehen können oder auch kundenspezifische Fragestellungen, also Application Engineering ein Stück weit unterstützen, wobei da natürlich dann mittelfristig das Personal von Rheuma gefragt ist, diese Projekte zu realisieren. Es gibt dann im nächsten Schritt hier Technologietransferzentren, rund um die Universität angesiedelt, wo man so im nächsten Schritt Dinge ausbauen könnte, bis hin eben, dass man einen eigenen Standort eben auch richtig in der Hinsicht ausbaut, dass dort eine Fabrik oder eine Halle entsteht, in der Dinge gemacht werden können.
Ja, wunderbar. Wir haben jetzt in dieser Session unsere Webinar gelernt. Die deutschen Unternehmen sehen nicht nur China als Standort, als Profit- und Umsatz-Source oder Quelle. Und weil auch in China Ideen, Innovation generiert werden kann. Und umgekehrt lernen wir von Francis zum Beispiel, dass wir chinesische Unternehmen haben, die Deutschland ihr Vertriebsbüro aufbauen, um besser, oder in Europa Vertriebsbüro aufbauen, um besser den Markt zu erschließen. Beziehungsweise und von Firma Räumer haben wir sowohl von der Uni, von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, aber auch von Räumer selber gelernt, dass sie auch den Zugang zu Technologie in Europa auch somit besser erlangen können. Insofern gehen wir mit dieser Kenntnisse gehen wir in die nächste Session in die Umsetzung und Herausforderung und wie gewohnt auch nochmal einen kurzen Break.
Werbung. Hannover Impuls GmbH ist Standort-Promotions-Agentur der Stadt und Region Hannover. Mit HIPS Hannover International Business Services bietet das Hannover Impuls-Team ausländischen Firmen in Expansion nach Europa Informationen und Gründungsdienstleistungen an. Kontaktieren Sie bei Bedarf China Team GmbH oder scannen Sie die QR-Code der Hannover Impuls GmbH. Ende der Werbung. Wir bedanken uns bei den Sponsoren, sodass wir uns auf die Inhalte der Webinare konzentrieren können.
Ja, wunderbar. Die Frage an Francis zuerst für die Umsetzung. Wenn man aus China heraus, Europa gut kennst, aber wenn du aus China heraus den Standort in aus China heraus einen Standort in Europa zu finden, ist sicherlich auch nicht leicht. Wie geht ihr vor oder wie seid ihr vorgegangen, um einen Standort in Europa auszusuchen?
Wir haben das sehr, sehr lange gemacht. Also das hat eine gewisse Historie. Wir hatten vor vielen Jahren eine Firma gekauft, übernommen in der Schweiz. Und dadurch hatten wir als Firma viele Kontakte in der Schweiz. So, das ist jetzt wahrscheinlich der ungünstigste Zeitplatz in ganz Europa von Kosten und so weiter. Das ist aber, hat sich einfach so ergeben. So, danach sind immer wieder neue Kontakte passiert. Zum Beispiel war einer dieser Mitarbeiter aus der Schweiz, der kam aus Serbien. So, da haben wir also Serbien angeschaut. So, dann haben wir aber rausgefunden, na, Serbien ist nicht EU, hat auch Nachteile. So, und dann haben wir wirklich ein Land nach dem anderen abgeklappert und überlegt, was hat dieses Land uns zu bieten? Und ich persönlich, ich wollte einfach nur eine Holding gründen in Europa, weil das mich so gestört hat, dass ich aus China keine Überweisung machen kann an Partner oder Lieferanten in Europa und jedes Mal einen Vertrag brauche. Das ist total kompliziert. Und ich wollte also einfach so eine Art Offshore-Holding gründen in England oder Irland oder so. Aber am Ende hat sich das alles kristallisiert, dass wir in Osteuropa eigentlich die besten Chancen haben, Kunden zu gewinnen, Projekte zu gewinnen und dass wir in Osteuropa auch den gleichen Service bekommen können. Also eine Offshore-Firma zu gründen in Ungarn oder in anderen Ländern in Osteuropa, wo diese Firma in der Lage ist, genau auch diesen gleichen Value zu erfüllen. Also mit einer Firma in zum Beispiel Ungarn können wir Geld überweisen, das Geld von dort aus Rechnungen empfangen von Lieferanten und diese Rechnungen bezahlen und können also wirklich das als Holding für alle weltweiten internationalen Aktivitäten haben. Und da hat sich Ungarn einfach durchgesetzt bei uns, weil es relativ nah ist an Serbien. Das heißt, wenn wir tatsächlich später in Serbien investieren, weil dort die Kosten nochmal deutlich niedriger sind und die Beziehungen nach China nochmal deutlich besser sind, dann hätten wir eine geografische Nähe, aber in Ungarn haben wir alle Vorteile der EU, alle Vorteile, ohne Nachteile. Zusätzlich haben wir einfach verschiedene Dinge analysiert, aber ich muss zugeben, dass wir keine wissenschaftliche oder so Marktforschung gemacht haben mit einem Beratungsunternehmen, sondern dass es sehr stark auf meinen persönlichen Kontakten und meiner persönlichen Einschätzung beruht ist. Das heißt, Im Prinzip haben wir gesagt, wir würden gerne nach Serbien gehen, weil es dort viele Vorteile für uns gibt, aber dieser Wahl ist für unsere Kunden nicht akzeptabel. Das haben sie ganz klar gesagt. Sie akzeptieren Serbien nicht, weil es nicht EU ist und weil es viele Nachteile für sie hat. Danach haben wir überlegt, was wäre die Alternative und haben uns dann für Ungarn entschieden, weil es am nächsten an Serbien dran ist und gleichzeitig alle Vorteile der EU bietet. Also wirklich ein guter Kompromiss. Und das hat sich bis heute alles bestätigt. Also es hat sich wirklich alles bestätigt, dass wir keinen besseren Standort hätten finden können als Ungarn in der Hinsicht. Aber es war eine sehr riskante Tätigkeit. Mein Chef hat damals gesagt, wir investieren dort, wo wir den ersten Kunden gewinnen. Ich habe ihm dann das Thema Henne-Ei erklärt. Also wenn wir eine Firma gründen, dann ist das die Henne und die legt das Ei. So, wenn wir das nicht machen, dann kriegen wir den Kunden vielleicht nicht. Vielleicht gründen wir die Firma dort, wo wir keinen Kunden haben und dann müssen wir zum Beispiel wie jetzt von Ungarn aus Polen supporten. Da wäre also besser, wenn wir nach Polen gegangen wären. Aber vielleicht hätten wir den Kunden gar nicht gekriegt. So, also das ist ein gewisses Risiko und ich muss sagen, das ist ein Punkt, wo ich einfach Druck aufgebaut habe. Wir müssen jetzt sofort entscheiden. Wir haben keinen Kunden, der heute kauft. Das heißt, heute müssen wir einfach das Beste machen, was geht und das ist in dem Fall Ungarn.
Ja, wunderbar. Und bevor ich die nächste Frage an Georg stelle, beziehungsweise Georg und Francis, sage ich nochmal an die ganzen Teilnehmer, Sie können auch gerne aus Ihrer Sicht bei der Umsetzung einen Standort in Europa aufzubauen, beziehungsweise in China aufzubauen, Ihre Frage stellen. Wir können gezielt auch an Experten weitergeben. Und Francis, ich habe verstanden, rein zufällig ist heute Georg als Vertreter vom Standort Promotion Hannover, Standort Hannover hier. Was war da aus deiner Sicht damals die Hemmnisse in Deutschland zu investieren, eine Firma zu gründen, außer, ich sag ganz einfach, kommt man auf 4-Tage-Woche als Drohung, das könnte ein Standortnachteil sein, aber was sind dann andere Hemmnisse gegen einen deutschen Standort?
Naja, also es gibt eigentlich nur Vorteile von Deutschland, sage ich ehrlich. Also unsere Kunden hätten das sehr gerne gehabt, wenn wir eine Firma gründen in Deutschland. Da hätte niemand was dagegen gehabt. Das Problem ist eigentlich, dass wenn wir in Deutschland eine Firma gründen, ist das zumindest nach meiner Recherche alles sehr deutschsprachig. Und ich wollte immer alles von mir unabhängig machen. Das heißt, ich möchte keine Firma gründen, wo am Ende nur alles über mich läuft, sondern das muss alles auf Englisch gehen. In Ungarn geht alles auf Englisch, hundertprozentig. Alles ist Englisch. Und das Zweite ist, dass wir in Ungarn näher sind an unseren Kunden. Und diese Kunden sind, naja, es sind bei uns deutsche Unternehmen wie BMW zum Beispiel, aber die investieren nicht in Deutschland, sondern die investieren in Osteuropa, zum Beispiel in Ungarn. Das heißt, da sind wir einfach näher dran. Also es war von uns, gibt es für Ungarn einfach mehr Gründe dafür als gegen Deutschland. Und das andere Thema ist, sind natürlich die Gehälter und auch die Bereitschaften. Ich habe damals gesucht, bevor wir die Firma gegründet haben, habe ich gesucht nach einem Remote-Projektleiter, der also zu Hause arbeitet und dann für uns arbeitet als technischer Experte und hatte so ein Gehalt im Kopf, 85.000 Euro brutto. 85.000 Euro brutto dafür, dass man zu Hause arbeitet und quasi relativ flexibel arbeitet. Und das war unmöglich, jemanden zu finden im deutschsprachigen Bereich. Unmöglich. Und das ist in Ungarn sehr komfortabel. Da muss man einfach sagen, okay, das könnte sein, dass sich diese Lücke schließt. Ja, aber aktuell ist es für uns schon so, dass es in dieser ganzen Konstellation Ungarn günstiger ist. Aber Deutschland wäre für unsere Kunden attraktiver. Die hätten das alle lieber, wenn wir in Deutschland investieren.
Ob das wirklich so ist, dann fragen wir natürlich Adrian. Adrian, was war für euch die Begründung, außer dass du selber aus Hannover kommst, ist natürlich naheliegend, aber was sind dann die sachlichen Begründungen, in Deutschland zu investieren?
Ja, also unsere Maschinen können in Deutschland natürlich am IPEC auch weiter entwickelt werden. Wir wollen uns in Europa auch weiter verbessern. In unseren Maschinen ist viel Feinmechanik verbaut, was die Positionierung des Prüflings angeht. Von daher können wir dort auf deutsches Know-how, Ingenieurswissen natürlich auch, hoffen wir, Zugänge zu bekommen über Kooperation mit dem IPEC. In Hannover, wie gesagt, gibt es auch, das hatte Herr Dr. Leuteritz ja auch schon genannt, viele Kunden, potenzielle Kunden von uns, die in Deutschland auch aktiv sind. Deutschland ist immer noch der größte Industriestandort in Europa. Wir haben natürlich auch eine Nähe zu Frankreich aus Deutschland heraus. sind ist sehr zentral gelegen, auch nach Osteuropa hin. Also aufgrund unserer Motivation, dass wir zweigleisig fahren in Europa, auf der einen Seite Kunden ansprechen wollen, auf der anderen Seite unsere Technologie weiter nach vorne bringen wollen und die Röntgentechnologie maßgebend in Hannover geprägt wird, war das eigentlich die Kombination, die sich aus technologischem Potenzial am Standort in Hannover mit Kundenpotenzial, dort war die größte Schnittmenge in Hannover. Das hat sich schon von unserer Geschäftsleitung, wurde das an mich herangetragen, dass es bitte Hannover sein sollte für eine Firmengründung. Und dann über die Kontakte mit Hannover Impuls und auch der Leibniz-Universität hat sich das dann sehr schnell bestätigt, dass wir dort Partner finden konnten, mit denen wir auf einer Wellenlänge arbeiten, was auch, sage ich mal, Arbeitsgeschwindigkeit, Methodik, da sind ja häufig große Welten zwischen China und deutscher Herangehensweise. Und da muss ich sagen, dass wir auch mit dem IPEC dort Partner gefunden haben jetzt, wo wir auf einer Wellenlänge zusammenarbeiten können. Und das ist, denke ich, für uns sehr wichtig, dass wir dort Fuß fassen können im deutschen Markt. Wir sind eine vergleichsweise kleine Vertretung in Deutschland. In China sind wir an die 250 Ingenieure. Das heißt, dort können auch größere Entwicklungsarbeiten getätigt werden. Die Spezifikation der Projekte, die Arbeitspakete zu beschreiben, das sind Aufgaben, wo wir dann aus Deutschland heraus, da wir dort näher an den Kunden dran sitzen, tätig sein müssen. Das heißt, wir müssen uns darauf verlassen können, dass wir Partner in Europa haben, mit denen wir diese Arbeitspakete definieren können, die in China dann mit einer etwas größeren Manpower zu bearbeiten. Von daher sind wir sehr froh mit unserem Schritt nach Hannover, in Hannover vertreten zu sein. Und ja, ergibt sich, denke ich, aus einem etwas anderen Anwendungsprofil. Also unser Wettbewerber zum Beispiel ist auch nach Ungarn gegangen. Und Ungarn, muss man sagen, ist in Europa als Investitionsziel für chinesische Unternehmen ein sehr, sehr beliebtes Ziel auch. Natürlich hat Deutschland den sagen wir mal, leichten Vorteil eines größeren Binnenmarktes in Deutschland. Natürlich haben wir dann auf der anderen Seite, wie von Francis auch gesagt, die Limitation, dass viel in Deutsch auch erledigt werden muss. Aber das war die Abwägung zwischen Deutschland und Alternativen in Europa.
Ja, wunderbar. Ich frage mal Beatrice, wir freuen uns, das zu sehen, dass die beiden Kollegen so enthusiastisch für die China-Deutschland-Projekt sich einsetzen, jetzt aus dem Blick aus China nach Europa. Aber ich glaube, du kannst viel davon erzählen, was die Gefahr und mögliche Risiken gibt, wenn das grenzüberschreitende Investitionen gibt. Und was ist aus deiner Sicht, weil China, man sagt immer, China ist ja so groß wie Europa. Das, um das zu beschreiben, wie komplex das Thema ist. Und umgekehrt genauso. Europa ist genauso groß wie China. Ja, also China, ich denke, der Satz gilt genau umgekehrt auch. Und was sind eigentlich die Gefahr bzw. die Risiken für Firmen, die sie zum Beispiel jetzt erleben, aus China nach Europa kommen, um mögliche Fehler zu machen in Europa, weil sie feststellen, dass was sie vorfinden, gar nicht das, was sie vorher sich vorgestellt haben.
Ich denke, es kam teilweise schon heraus, was auch Francis oder Adrian gesagt haben oder auch initial angedeutet. Zum einen ist China natürlich um einiges größer als Europa, was Fläche angeht, was die Varianz angeht, auch in klimatischen Bedingungen. Es ist nicht eine Nationalität, es sind viele. Man muss sich das noch extremer vorstellen als bei uns in Deutschland zwischen den Halligen und Oberbayern. Das ist noch eine weitaus größere kulturelle Differenz. Und dann haben wir natürlich noch verschiedene Nationen. Ich denke, damit fängt es an, wie ich auch mal als Leitsatz quasi meinerseits gesagt habe, es darf auf keinen Fall geschehen, dass die Chinesen den gleichen Fehler machen, wie es, sagen wir mal, 30, 40 Jahre, manchmal sogar heute noch geschieht, dass man denkt, ach, ne, ist alles jetzt 2024, die Welt ist modern, man ist sehr, sehr vernetzt, die wissen alle, wie es bei uns funktioniert. Oder dann eben auch, dass die Chinesen denken, naja, wir sind jetzt eine der führenden Nationen, auch wenn sie selbst sich gerne noch als Schwellenland bezeichnen, aber wirtschaftlich natürlich schon sehr stark. Das muss jetzt alles nach unserer Pfeife tanzen. Das geht nicht. Das wird einfach nicht funktionieren, weil wir eben angefangen von besagten interkulturellen Differenzen anfangen oder eben auch von juristischen Voraussetzungen. Wie Francis auch sagte, es ist teilweise sehr, sehr schwierig, in China ein Geschäft aufzubauen von vertraglichen Bank, sonst was auch den Vorgaben, den neuen Vorgaben, wie man eben die Führung, die Leitung des Unternehmens einsetzen muss. Und das Gleiche gibt es eben auch in Europa. Und hier muss man eben sehr, sehr stark vorausgehen, was mache ich eigentlich? Mit welchen Voraussetzungen muss ich eben kämpfen? Auch eben sprachliche Voraussetzungen, Kosten. Nicht umsonst wird Ungarn gerne genommen, da hier natürlich die ganzen Ressourcen von den Menschen angefangen bis eben zu Energiekosten um einiges günstiger sind, sprachlich. Es gibt eben so viele Fallstellen, Fallen, in die man fallen kann. Man muss sich sehr, sehr genau vorbereiten. Ein Gang ins Ausland, was nicht in der eigenen kulturellen Identität ist, auch zum Beispiel, wenn es jetzt über die IRA gibt es eben sehr viele Unternehmen, die nach Amerika gehen. Es ist alles anders. Und insofern ist es angesagt, sich hier sehr, sehr genau kundig zu machen mit Unternehmen, wie zum Beispiel von Georg eben zu sprechen, was gibt es hier, in welche Richtung muss man gehen. Eben auch auf der anderen Seite, wie wird das im eigenen Land gesehen, wenn ich jetzt eben woanders aufbaue. Zum Beispiel NIO, die ja ein sehr chinesisches Unternehmen sind, aber die Entwicklung ist zu großen Teilen in Europa, weil der Entwicklungs- und Designleiter nicht aus Europa weggehen wollte. Also man muss sich auch schauen, wie kann man sich hier gut austauschen, welche Wege sind da, die Zeitverschiebung ist da. Es ist eben eine mit größtmöglicher Transparenz innerhalb des Unternehmens zu arbeiten, mit größtmöglicher Vorsicht, wie geht man mit den Menschen um. Es ist nicht umsonst, dass sich Great Wall gerade mit dem Headquarter Europa hier verabschiedet, nicht unbedingt mit dem Geschäft, aber dass man einfach nicht wirklich Fuß fasst, vom Markt her, aber vielleicht auch mit den Menschen, wie man miteinander umgeht. Die menschliche Komponente ist hier überhaupt nicht zu unterschätzen, natürlich außerhalb des ganzen der regulatorischen Vorschriften.
Was hast du konkret hier, eine spontane Frage nochmal, an Empfehlungen an Personen, die gerade quasi die Brückenbauer darstellen, wie jetzt Francis aus China heraus oder Adrian in Deutschland sitzend, an Empfehlungen und an Tipps, wenn sie gerade Zwischenwelt arbeiten? Du hast ja lange Zeit in China diese Rolle gehabt. Und wie sollte man in dieser Phase gut manövrieren, um zum einen sich selbst zu schützen, zum anderen auch das Unternehmen zum Erfolg zu bringen?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist eben Menschen wie Adrian, wie Francis, wie auch dich selbst zu haben, die beide Welten kennen, die beide Sprachen sprechen. Das war auch, als ich damals, die für eine CGI-Firma, eine Firma dann in China gegründet habe, wirklich zu wissen, wie es geht, mich mit meinen Kollegen, mit der Bank, mit den rechtlichen Geschäften in der Landessprache auseinandersetzen zu können, die Regulatorien einigermaßen wenigstens zu kennen, um auch quasi ich sag mal, den kulturellen nationalen Ansatz in den Vorschriften zu verstehen. Und das wiederum, genau das, was auch Adrian und Francis gerade sagten, dann wieder in dem Mutterland des Unternehmens auch wieder quasi übersetzen zu können. Also nicht nur die Brücke zu bauen, sondern zu helfen, als Gehstock hier rüber zu kommen. Denn zu oft, und ich glaube, das ist auch gerade das, was bei einigen der Unternehmen sowohl sagen wir mal, deutscher, europäischer, wie auch chinesischer passiert ist, dass man sich Leute herangeholt hat als diejenigen, die das Geschäft aufbauen, die vielleicht nur die eine Seite kennen und sagen, ja, ich war schon mal öfter in China, ich kenne mich da einigermaßen aus. Nein, man muss wirklich lange vor Ort in China oder eben in Europa gewesen zu sein, um hier wirklich die kulturellen Differenzen, die sprachlichen Eigenheiten, die juristischen Vorgaben, das Andenken zu kennen, da fängt es eigentlich an.
Danke für deine wertvollen Empfehlungen und ich denke, man könnte fast noch eine weitere Sendung machen zu dem Thema. Heute wegen der Zeit möchte ich meine nächste Frage an Georg stellen. Ihr habt ja RomaTech in der kurzen Zeit kennengelernt und wo siehst du eigentlich die Unterstützung von Hannover Impulse, die wertvoll war für die Investition von Roma in Deutschland? In der Anfangszeit, denke ich, seid ihr ein wichtiger Partner, aber wo konkret habt ihr Roma geholfen, was wirklich zu dieser ja, sehr, sehr, sehr reibungslosen Investitionserfolg geführt hat?
Ja, also der Hauptfokus bei uns war hauptsächlich die Ansiedlung von Rheuma hier in Hannover. Das heißt, man muss sich ja auch immer noch vor Augen führen, dass wir in Deutschland immer noch ein ziemliches Bürokratiemonster vor uns liegen haben, was durchaus immer wieder gerechtfertigt ist. Das muss eben immer auch so sein. Aber es ist natürlich für jemanden, der sich damit nicht auskennt, extreme Hürde, da alles richtig zu machen, mit allen Ämtern zu sprechen, die Gewerbeanmeldung richtig umzusetzen. Und das ist die Hauptleistung unseres Teams der Internationalisierung, da möglichst reibungsfrei die Leute hier an den Standort zu bekommen. Was in Zukunft noch kommen kann, Herr Lachmeier und Adrian hat jetzt ja vorhin schon gesagt, na, Sie haben jetzt eine Kooperation. Und irgendwann wird es auch dahin gehen, dass Rheuma die eigenen Entwicklungsleistungen noch weiterführen muss. Und wir haben hier in Deutschland die Besonderheit, dass es natürlich auch unglaublich viele Förderprogramme gibt, um Unternehmen zu unterstützen, weitere Produkte, Verfahren, Prozesse etc. anbieten zu können, zu entwickeln und da Fördergelder zu beantragen. Gleichzeitig muss man hier aber auch sagen, genau wie auch bei Anmeldeverfahren, es ist mit guten Portion Bürokratie versehen. Der ganze Antragsprozess ist sehr, ich will nicht sagen unbedingt kompliziert, aber auf jeden Fall umfangreich. Man kann vieles übersehen, vergessen und was am Ende da gefährlich wird, ist die Zeitschiene, weil man sich natürlich überlegt, ja, wenn ich irgendwas Innovatives machen möchte, dann sollte das auch schnell gehen. Und ich möchte nicht ein halbes Jahr drauf warten, bis ich überhaupt anfangen kann, irgendwo meine Umsetzung zu starten. Wenn man aber sich in dieser Antragsszene nicht so gut auskennt, kann das halt durchaus mal sein, dass man da sehr, sehr lange wartet, weil man viel nacharbeiten muss, weil irgendwas vergessen wurde. Und da unterstützen wir natürlich auch maßgeblich alle Unternehmen, die jetzt hier in der Region Hannover sind. Aber das Konstrukt, so wie wir es jetzt haben mit Hannover Impuls und auch den anderen Wirtschaftsförderungen, die ja noch in der Region sitzen, gibt es natürlich auch an anderen Standorten. Das heißt, es gibt durchaus immer Unterstützungsleistungen, um das, was vermeintlich immer super unattraktiv an Deutschland ist, wieder ein bisschen attraktiver zu machen, weil man sich halt nicht in dem Ausmaße darum kümmern muss.
Wunderbar. Meine nächste schnelle Frage, bitte um schnelle Antwort an Adrian. Wenn du so viel Zeit hast durch Hannover Impuls, was sind dann die wichtigsten drei Tätigkeiten, die du als Geschäftsführer von Rheuma heute?
Wir haben einmal Neukundengewinnung. Also das bedeutet Muster einscannen mit der Maschine, die wir jetzt am IPEC haben, dort für unsere Kunden die Reporte zu bearbeiten. Und das ist die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist, ein Ingenieursteam in Hannover auf die Beine zu stellen. Da hatten wir jetzt einzelne auch teilweise Rückschläge. Das ist immer ein holpriger Weg natürlich, auch so ein Standortaufbau in einem neuen Markt. Und als drittes die Kooperation mit unseren wichtigen technologischen Zulieferern zu vertiefen. Das würde ich als die drei in Hannover, die Zulieferer, das sind die drei Haupttätigkeiten.
Das letzte Wort gehört immer dem Professor, habe ich in der Uni schon gelernt, Herr Professor Lachmeier. Wie ist es eigentlich? Sie kennen Rheuma aus der ersten Hand schon. Wo sehen Sie als Mittelstandsfirma aus China in Europa die größte Herausforderung?
Ja, ich glaube, zu dieser Frage, auch wo man hingeht in Europa, das ist ja jetzt auch für Rheuma dargestellt worden, wollte ich noch einbringen. Es gibt so Centers of Technology, gibt es in Europa, gibt es auch in China. Und da kann man sich für sein spezifisches Produkt und für seine Thematik, die man hat, anschauen, wo die liegen. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Starting Point für solche technologischen Kooperationen. Und für Rheuma passte das jetzt sehr gut mit Hannover, aber da kann man auch was in Glasgow oder in Mailand oder so finden. Ein zweiter Punkt, mit dem ich noch kurz aufräumen wollte. Ich denke natürlich, Native Speaker sind immer perfekt fürs Geschäft, aber mit Englisch kann man eigentlich im Ingenieurwesen global und auch in ganz Europa und auch in Deutschland sehr gut arbeiten. Viele deutsche Firmen haben mittlerweile auch ihre Unternehmenskommunikation auf Englisch umgestellt, sodass diese Standortdiskussionen über wo ist es billiger eigentlich dann Sinn machen, wenn ich eine Extended Workbench haben möchte, aber eigentlich, wenn ich über Technologiekooperationen sprechen möchte, weniger dominant sein sollten. Ja. Und für Rheuma ist natürlich jetzt die große Herausforderung, ja, hier im Markt Projekte zu akquirieren, weil letztendlich kann sowas ja nur wachsen, wenn Umsätze und Erträge erwirtschaftet werden. Und da bin ich aber sehr optimistisch, dass das funktionieren wird. Ja.
Danke sehr. Und ich bedanke mich bei allen Experten. Bertings, du musst, glaube ich, schon früher weg. Aber bei den anderen Gästen bedanke ich mich auch für ihre Teilnehmer. Und in der nächsten Runde haben wir ein ganz anderes Thema. Deutsche Unternehmen in China finden plötzlich die Situation vor, dass sie ihr Produkt dann nicht mehr verkaufen können. Sie sind gezwungen, auch nicht nur deutsche Unternehmen als Kunden zu gewinnen, sondern auch chinesische Unternehmen. Hilfe, wie gewinnen wir chinesische Kunden, wäre das nächste Thema. Und wenn Sie möchten, auch am 22. August nach der Sommerpause wieder zu uns China-Webinar. Bis dahin und Ihnen noch einen schönen Sommerferien.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.